Eine Sendung von Gerlinde Petritsch-Wallner.
Wir leben in einer Zeit, die uns antreibt und zugleich auslaugt. Alles rast, viele stolpern hinterher, erschöpft, überreizt, ohne Kompass. Wie finden wir zurück zu Haltung, Maß und innerer Ruhe? Die Philosophin und Autorin Michaela Masek gibt darauf eine Antwort in ihrem neuen Buch »Von jedem guten Geist verlassen«, warum wir uns in einer maßlosen Gesellschaft auf antike Tugenden besinnen müssen. Erschienen ist das Buch im Wiener Domverlag. 4 Jahrzehnte lang hat Michaela Masek Latein, Griechisch und Psychologie bzw. Philosophie am Gymnasium Wasagasse im 9. Bezirk unterrichtet. Genau dort hat sie im vergangenen November ihr aktuelles Buch vorgestellt. Auf dem Podium vertreten waren Schauspieler Felix Kammerer, Publizistin Nuno Kaller und der Virologe Lukas Weseslindner. Moderiert wurde die Runde vom Kulturjournalisten Heinz Zichrowski.
Es ist schon ein bestimmtes Gefühl, hier wieder zu sein. Ich will gar nicht sagen, wann ich da hier maturiert habe, das wollen wir lieber weglassen. Aber es rieselt schon irgendwie einem den Rücken hinunter. Geht es euch auch so?
Heinz Zichrowski blickt zu den Gästen am Podium. Zustimmendes Nicken ist zu sehen.
Gell? Hat schon da. Alle hier sind Alt-Vasas, mit Ausnahme der Michi, die natürlich keine Spur von alt ist und auch kein Vasa, sondern in der Kundmanngasse maturiert hat, aber dann hier doch auch ein bisschen was zu tun hatte. Und darum haben wir uns alle auf ein kollektives Du-Wort verpflichtet, was irgendwie selbstverständlich ist. So, und jetzt stelle ich einmal die lieben Freunde vor. Wo hast denn du wirklich maturiert, sag?
Kundmanngasse im 3. Bezirk.
Ja, und...
Das Ja muss ich jetzt nicht preisgeben.
Nein, hör auf. Und da hier hast du aber doch das eine oder andere Jahr verbracht, nicht?
Ja, fast nahezu 40 Jahre.
Meine Güte.
Sind aber irgendwie wie im Flug vergangen.
Ja, was deine Biografie sonst betrifft, du hast den Lehrauftrag auf der Uni, ja. Sehr eindrucksvoll. Conny Liesmann hat nicht nur das Vorwort zu diesem Buch geschrieben, hat mit dir das Buch präsentiert.
Also ja, das letzte auch schon hier in der Schule, die antike Glücksethik und auch das jetzt erschienene ist in Alter See vor nicht langer Zeit mit ihm gemeinsam präsentiert worden, war eine sehr, sehr nette Sache und es gibt dann noch was mit ihm gemeinsam.
Am Podium vertreten sind außerdem noch 3 Gäste, die alle bei Michaela Masek in die Klasse gegangen sind. Felix Kammerer, er ist Schauspieler, die Publizistin und Aktivistin Nuno Kaller und der Virologe Lukas Weseslindner. Gemeinsam wird nun über das neue Buch gesprochen von Michaela Masek. Zu Beginn geht es um den Begriff der Selbsterkenntnis.
Gnotis Eaton, erkenne dich selbst im Apollo-Tempel. Was sagt uns das in einer Zeit, in der man sich überhaupt nicht erkennen kann, weil einem von allen Seiten irgendwelche Identitäten um die Ohren geschlagen werden, sodass man längst nicht mehr weiß, wer man ist?
Also der Titel von jedem guten Geist verlassen zielt oder soll eben schon so provokant zugespitzt auf das abzielen, wonach du gefragt hast, Gnotis Eaton. Wir sind in einer Zeit, wo wir allerorts sehen, dass Maßlosigkeit herrscht. Ich habe diese Idee, das Buch zu schreiben, schon entwickelt während der Arbeit zu meinem Studienbuch Antike Glücksethik, denn nahezu in sämtlichen Moralkonzepten der antiken Philosophen gibt es einen fundamentalen, einen wesentlichen Begriff gemeinsam und das ist die Idee des Maßhaltens, die Idee einer bewussten Selbstbegrenzung und diese wiederum hat zur Voraussetzung die Erkenntnis des rechten Maßes und ganz zentral die Selbsterkenntnis. Das erste Kapitel hat auch den Titel Selbsterkenntnis. Da geht es natürlich um den berühmten Appell des Gnotis Eaton, der ja allgemein bekannt ein Spruch auf dem Apollo-Tempel eingeritzt als Initialanstoß fürs Philosophieren schlechthin. Gnotis Eaton damals natürlich in der Frühzeit auch als Warnung an die Menschen, dass die ihnen gesetzten Grenzen nicht zu überschreiten und eben das rechte Maß zu wahren. Und davon zeugen ja wiederum Und auch die habe ich ja gleich am Anfang, oder einige Beispiele habe ich am Anfang eingearbeitet, davon zeugen die großen Geschichten des Mythos und die Stoffe der Tragödien, wo diese Selbsterkenntnis ja genau verknüpft ist, oft mit der Einsicht, mit dem Verfehlen des rechten Maßes. Also wenn wir von einer Antigone reden, dann sind dort diese Krisen, die existenzielle Krise der Antigone, aber auch die Krise, in die Kreon gerät, politische Staatskrise und selbst die persönliche Krise dann, weil er hat ja dann auch sehr viel Leid zu verantworten, die entspringt aus dieser mangelnden Selbsterkenntnis, die eben das Maßhalten quasi verhindert oder eben dem Maßhalten im Wege steht. Also das Gnotisoton in einem umfassenden Sinn begreifen, wir sind von allen Seiten heute, wie du gesagt hast, bombardiert mit diversen Ablenkungen, sage ich jetzt mal vorsichtig, die uns von dieser Selbsterkenntnis immer wieder weiter wegführen. Und dort sollten uns so manche Konzepte der antiken Philosophen wieder hinführen.
Konntet ihr in irgendeiner Weise etwas profitieren aus diesem Wissen, aus diesem riesigen kulturhistorischen Bogen? Bei mir ist das klar, unsere ganze Kunst, ganze Literatur beruht auf griechisch, jüdisch und christlich, von W.A. Kaiser sogar oder Elfriede Jelinek, jeder schöpft daraus. Wie ist das mit euch, Felix, möchtest du?
Bei mir ist das, glaube ich, grundsätzlich schon mal recht einfach, weil diese Kulturfragen ja besonders in der Kunst, also im Theater oder im Film, also in eigentlich jeder Form von medialer Ausschlachtung sehr, sehr hilfreich entgegenkommen. Und wenn es auch nur die Herleitung von Worten ist, die man nicht kennt. Also ich werde nie vergessen, wie wir Asphalt hergeleitet haben im Unterricht und das Alpha Privativum mit dem Sfallo, also das, wo man nicht stolpert. Und ich dachte mir, das ist der Wahnsinn. Ich kann Worte verstehen, die ich noch nie vorher gehört habe, und mir mit Hilfe dieser Sprache herleiten, was sie bedeuten. Und dadurch kriegt man, finde ich, einen ganz anderen Zugang zu seiner eigenen Sprache, wie man kommuniziert, wie man sich ausdrückt, aber wie man auch selber denkt in dieser eigenen Sprache. Und da wird alles ein bisschen differenzierter. Also konkrete Lebenslagen hätte ich jetzt nicht vorzuführen, aber ganz grundlegend eine Art von offenerem, differenzierterem Denken. Und das ist, glaube ich, schon mal sehr viel wert.
Von Schauspieler Felix Kammerer nun zur Publizistin und Aktivistin Nuno Kalla.
Ich kann es kurz zusammenfassen mit, wir haben denken gelernt. Also diese, mir hat ja Geständnis, diese ganzen Übersetzungen und Fälle, das war ja alles eine Katastrophe bei mir. Aber ich habe es immer dann gut gefunden, wenn es dann wirklich eben ums Verstehen gegangen ist, um die Philosophie gegangen ist. Ich habe mich an Sokrates, glaube ich, 20 Jahre lang abgearbeitet. Ich verstehe den Schierlingsbecher. Aber wirklich dieses Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven denken, lernen. Das ist das, was ich sicher am meisten mitgenommen habe.
Ja, ich werde die Frage so beantworten.
Der Virologe Lukas Wisses-Lindner.
Ich habe mich jetzt also die letzten Jahre nicht wissenschaftlich mit Erkenntnistheorie beschäftigt und habe aber jetzt mit Begeisterung und Inbrunst das Buch von der Michi gelesen. Und mich dann schon gefragt, also wie kann ich das auf Wissenschaft übertragen, und habe halt begonnen zu reflektieren. Und man muss schon als Wissenschaftler sagen, es gibt eine, fast wie ein Fließband, eine Produktion von wissenschaftlichen Beobachtungen, Fakten. Ich habe nochmal geschaut, es hat durch die Covid-19-Pandemie, ich wollte das eigentlich nicht erwähnen, aber da ist es schon das Wort, also es hat allein dadurch bis heute 500.000 wissenschaftliche Publikationen zu Covid-19 gegeben. Also wir werden überflutet mit Wissen, und die Frage ist es wirkliches Wissen oder sind das Beobachtungen, und es ist eben nicht Erkenntnis. Und so gibt es im Altgriechischen ja für diese verschiedenen Arten von Erkenntnis, Weisheit schon eigene Namen. Und ich glaube, wir müssen immer wieder sagen, die Wissenschaft ist nicht dafür da, nur Beobachtungen zu machen und Faktenwissen aneinander zu reihen, sondern wir sind auf der Suche nach Erkenntnis. Und das geht eben nicht ohne maßvolles, besonnenes, abwägendes Evaluieren von den Beobachtungen, die wir machen. Also jeder, der wissenschaftlich arbeitet, kommt um die Grundzüge der altgriechischen Philosophen nicht herum.
Von jedem guten Geist verlassen, so lautet der Titel des Buches, das diesem Diskussionsabend im Gymnasium Wasergasse zugrunde liegt. Was ist genau damit gemeint?
Also das Wort, auf das quasi auch der Titel abzielt, das griechische Wort ist die Sophrosyne. Und die Sophrosyne wird allgemein mit Besonnenheit, maßvolle Besonnenheit übersetzt, was ein bisschen unscharf ist und heißt aber ganz genau genommen, nämlich aus zwei Wortbestandteilen bestehend, das gesunde Denken. Also die Bestandteile sind Sos, das heißt gesund, heil, und Phren, Gemüt, Verstand oder Phroneo, Denken. Also das gesunde Denken ist gemeint. Und dieses gesunde Denken ist eines, das eben immer wieder, Lukas hat das sehr schön jetzt auch mit der Wissenschaft generell verknüpft, das uns immer wieder auffordert, nachzufragen, immer wieder auffordert, die Erkenntnisse zu überprüfen. Wir haben unseren Sokrates, der uns gezeigt hat, wenn wir heute ansehen, in welchen Polaritäten oft gedacht wird und gelebt wird, der uns zeigt, es kann auch die Gegenseite recht haben. Es ist, wir haben nicht die Wahrheit. Wir sind dazu aufgerufen, sie immer ständig zu überprüfen. Berühmte Philosophen wie Karl Popper hat ja genau den Sokrates sicher auch zum Vorbild genommen mit seiner Falsifizierung. Also wir haben eine sehr komplexe Welt, eine Welt, die sehr unüberschaubar geworden ist mit gleichzeitig ablaufenden Ereignissen. Wir können uns nicht leisten, andere Standpunkte so auszublenden und für uns die Wahrheit zu beanspruchen. Es gibt viele Bücher, die da, also von der Resonanz von Hartmut Rosa, das ist ja schon ein Klassiker, aber es gibt jetzt auch den Perksen, der mit seinem Zuhören auf solche Dinge aufmerksam macht. Also der Gegenseite auch wirklich zuhören in unserer lauten, schrillen Welt, das ist schon sehr wichtig und da hilft der Rückzug auf Konzepte, die zwar vor 2,5 Jahrtausenden oder 2 Jahrtausenden entworfen worden waren, aber noch immer Gültigkeit haben und die Fragen behandeln, die auch noch immer die unsrigen sind.
Sag Felix, ich vermute, du wirst geflutet mit Anfragen, mit Ansinnen. Du mögest irgendwas unterstützen, du mögest irgendetwas falsifizieren, du mögest dich irgendwelchen Dingen anschließen. Wie hältst du den Fokus eines Menschen, der eine Meinung, eine Persönlichkeit hat? Ist nicht leicht, was?
Ja, ich versuche das, ich finde das jetzt eigentlich auch total passend auf das, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, weil es wieder auf eine Rückbesinnung zurückgeht. Also es geht darum, dass ich kann mir natürlich jetzt mich fragen, was ist mein gutes, richtiges Leben, also Eudaimonia, mit ganz, ganz, ganz viel Betonung auf dem I da hinten. Aber ich finde es genauso wichtig auch, was mir nämlich aus dem Unterricht dann immer bis heute hängen geblieben ist, Kairos, also auch wirklich der Moment. Es geht nicht nur darum, was denke ich, sondern wann denke ich es und zu welchem Zeitpunkt kommt es an mich ran und zu welchem Zeitpunkt kommt es aus mir heraus. Und da bin ich fast eher auf der Seite der Zeit, weil das, was ich heute denke, kann heute mich ganz anders treffen und auch andersrum nach außen hin, als wenn das vielleicht morgen ist, weil morgen bin ich anders drauf, morgen bin ich auch wieder irgendwie ein anderer. Insofern manchmal vielleicht einfach liegen lassen und morgen machen.
Felix Kammerer über den Faktor Zeit in Sachen gutes Denken. In einem eigenen Kapitel beschäftigt sich Michaela Masek in ihrem Buch mit den sogenannten Kynikern. Sie sind eine philosophische Strömung ausgehend von Sokrates. Zu den bekanntesten Vertretern der Kyniker zählt Diogenes. Die Kyniker lehnten zivilisatorische Errungenschaften, Werte, Normen, Güter und Institutionen ab und ließen nur moralische Normen im strengen sokratischen Sinne gelten. Der Virologe Lukas Wieses-Lindner zu den Kynikern.
Also mir ist bei dem Kapitel über den Diogenes und über die Kyniker Folgendes eingefallen. Man hat ja in der Wissenschaft oft oder man hat, sagen wir mal, der Mainstream-Wissenschaft immer wieder vorgeworfen, dass sie nicht zulässt, dass es radikale Gegenmeinungen gibt. Also dass ein Wissenschaftler frech etwas behauptet, was seine Kollegen nicht so behaupten. Und es war dann immer die Frage, warum lässt man das nicht zu? Und das ist aber ein falsch verstandener Diogenes in meiner Ansicht, weil es ist ja nicht so, dass der Diogenes nur frech ist und sagt, ich denke das jetzt anders und fertig und Schluss, sondern er ist auf der einen Seite ein Philanthrop. Das fehlt ja oft, dieser Gegenposition, dass man das eigentlich im Sinne einer übergeordneten Philanthropie sieht. Und der Diogenes nimmt sicher nicht aus, diesen Erkenntnisprozess, diesen Weg des Erkenntnisprozesses zu gehen. Und das, glaube ich, ist schwer zu vermitteln für die Allgemeinheit, weil es war doch so, dass auch der, der die Gegenmeinung bezieht, ist nicht freigesprochen davon, dass das, was er wieder zu wissen glaubt, überprüft werden muss, ob es richtig oder falsch ist. Und das passiert in der Wissenschaft im besten Fall, im optimalen Fall schon, dass es ein Maßhalten gibt, dass sich eine Balance, ein Ausgewogensein einfindet, weil wenn 100 Wissenschaftler alle an derselben Fragestellung arbeiten und 98 kommen zu einem Ergebnis und kommen zu einer Form der Erkenntnis und 2 kommen zu einem ganz anderen, zu einer ganz anderen Erkenntnis, dann heißt das nicht automatisch, dass die 2 falsch liegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch höher, dass die Erkenntnis irgendwo auf der Straße derer liegt, die das gemeinsam tun. Und das passiert. Also es ist nicht genug, nur frech zu sein und sagen, ich habe eine ganz andere Ansicht und ich sehe diese wissenschaftlichen Daten alle ganz anders. Da beginnt es ja dann erst, dass man miteinander sprechen muss und dass aber die Gegenmeinung genauso verteidigt werden muss im Sinne von, führt sie zur Erkenntnis. Und das wird oft missverstanden. Es ist nicht nur frech sein, es muss auch was dahinter sein. Wenn man frech ist, muss man auch dahinter was können oder wissen.
Da darf ich einwenden, Anton Zeilinger war einer von den 2. Der hat mir gesagt, man hat ihn wirklich für einen Spinner gehalten, der irgendwelches Zeug behauptet, das ihm irgendwie eingeschossen ist. Und der hat das so lange verfolgt, bis es sich konkretisiert hat, bis zum Nobelpreis.
Aber weil er den Weg der Erkenntnis dann geht und den führt, also er führt sein Wissen zu einer höheren Erkenntnis, würde ich sagen.
Sagt Lukas Weses-Lindner. Was es mit Diogenes und den Kynikern noch alles auf sich hat, vor allem bezogen auf die Moralphilosophie, darauf geht jetzt die Autorin Michaela Masek ein.
Also bei Diogenes, wenn wir jetzt zu den antiken Kynikern gehen, wobei man muss schon sagen, die Überlieferung ist da ein bisschen problematisch. Wir haben über die Kyniker nur ein gewisser Diogenes Laertios ist da derjenige, der das so eine Sammlung von Anekdoten uns liefert. Also das ist jetzt nicht alles wirklich für bare Münze zu nehmen. Aber er wird ja auch als Sokrates Meinomenos bezeichnet, weil er eben gehört also zu diesen sogenannten kleineren sokratischen Schulen, die Kyniker und die Kyrenaiker sind das, aber er überspitzt eben die sokratische Position, aber es ist eben noch einiges dahinter und zwar eine wirklich konsistente Theorie, wenn wir jetzt, also du hast das mit der Wissenschaft eher mit Erkenntnis verknüpft und ich möchte jetzt ein bisschen auf die Moralphilosophie dahin kommen, also erstens einmal zeigt er uns, was es bedeutet, und das halte ich auch für sehr wichtig heute. Ich habe im Buch gewagt, einen Vergleich zu ziehen zwischen dem Diogenes, der dem Alexander dem Großen eben bekanntlich gesagt hat, geh mir aus der Sonne, mit dieser evangelischen Bischöfin, die dem Trump bei der Inauguration ein bisschen die Leviten gelesen hat. Also erstens einmal eine Frau, die sich traut, nach der Wahl zum US-amerikanischen Präsidenten, wirklich zu widersprechen, öffentlich.
Antigone, gell?
Ja, die wird natürlich gerne genommen als, auch in feministischer Lesart oft, aber als die Widerständige, als die, die gegen das Establishment auftritt oder gegen Verbote und so weiter ein bisschen, ja, wobei man wieder Antigone auch diskutieren müsste, aber man kann sie auch so sehen ein bisschen. Auf jeden Fall hat die Zivilcourage bewiesen. Etwas, das heute, finde ich, auch genauso wichtig ist. Das heißt jetzt nicht, dass man dem anderen irgendwie unflätig begegnen, also die Meinung sagen soll, sondern dass man einfach seinen Standpunkt vertreten soll, sich trauen soll, auch in der Öffentlichkeit. Also Trump hat das ja, sie hat da eben für die Schwachen und für die Armen irgendwie die Stimme erhoben. Und was hat Trump gemacht? Er war äußerst pikiert und hat dann auf True Social, glaube ich, auf seiner Plattform eine Entschuldigung verlangt und die Kirche soll sich entschuldigen, was sie nicht getan hat. Sie hat übrigens dann ein Buch geschrieben, Mutig sein, das wurde übersetzt auch. Ich habe mir das besorgt auch. Also ich finde, das sind zum Beispiel, ist einmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, aber auch noch etwas anderes. Du hast auch von Philanthropie gesprochen. Diogenes verfolgt eine ganz klare Linie und er ist fast philanthropischer als Sokrates, weil der Sokrates hat ja diese berühmte Ironie, diese sokratische Ironie, indem er mit Bescheidenheit sich den verschiedenen Leuten, weil er ja seinen Orakelspruch, er sei der Weiseste aller Menschen, falsifizieren will, er kann ihnen nicht glauben und geht zu den Politikern und Handwerkern und Künstlern und sagt, sage mal, du großer Hippias, du bist doch jetzt der berühmte oder tolle Feldherr, was ist denn Tapferkeit? Und so geht das dann dahin mit den berühmten Dialogen, die bis heute, glaube ich, zu Recht zu den Meisterwerken der Literatur gehören von Platon, also wird immer wieder ein Tugendbegriff in den Mittelpunkt gestellt und natürlich gibt es da nicht die eine schlüssige Antwort, weil wenn man heute irgendeinen Minister oder irgendeinen Wissenschaftler so einfach fragt, was ist denn jetzt Tapferkeit oder was ist Gerechtigkeit, diese Antwort lässt sich schwerlich finden. Das zeigt er uns, aber bei den Königern ist es jetzt so, dass diese Philanthropie jetzt noch weitergeht, weil er frei ist von dieser Ironie. Gerade heraus zeigt er, worum es ihm geht. Das lebt auch aus, natürlich manchmal in Provokationen, aber dahinter ist eine konsistente Theorie. Und diese konsistente Theorie besteht aus Askesis, Arete und dann letztlich der Weg zu der Eudaimonia. Was jetzt Askesis wird oft falsch verstanden, weil Askese ist meistens sowas wie Enthaltsamkeit. Das ist aber die Abstinentia. Askesis heißt eigentlich Übung. Hartes Training, also intensives, hartes Training. Und das ist auch durchaus körperlich wie auch geistig zu verstehen. Geistig dann später in der hellenistischen Schule mehr. Aber eben eine Immunisierung gegen die ständigen, eigentlich künstlich erzeugten Bedürfnisse, die Werbeindustrie, die uns ständig irgendwie suggeriert werden. Und er zeigt, wie das geht. Das führt da auch aus und das ist eigentlich eine Sache, die uns heute immer wieder erstaunen lässt, aber auch heute notwendig ist und gefordert ist.
Es braucht ein sich Freimachen vom Handy etwa, von der ständigen Social-Media-Konsumation, sagt Michaela Masek.
Sich befreien von diesen Dingen ist heute vielleicht dringender denn je und das können wir alle sehen bei Diogenes. Und die Eudaimonia, die der Felix so schön genannt hat, wäre bei ihm dann ein sich von diesen künstlichen Bedürfnissen befreites Leben und jeder, der das einmal probiert hat, ob das jetzt die Fastenwoche ist oder eine Enthaltsamkeit, Nuno, bitte sprich noch kurz über dein Ich kauf nix, also der weiß, wie einen das auch erfüllen kann.
Ich habe lang bei Umweltschutzorganisationen gearbeitet. Wir haben dort auch immer wieder geredet, sollen wir Kampagnen machen zum Thema Overconsumption, also wir konsumieren einfach alle zu viel. Und ich habe irgendwann vor, ich sage jetzt nicht, wie lange das her ist, beschlossen, ich kaufe mir ein Jahr lang keine neue Kleidung. Und das war jetzt überhaupt nicht irgendwie aus diesem Overconsumption, oh Gott, es ist so quasi die Umwelt, das ist alles leidet, es ist so schlecht, Grund, sondern es war nur eine Trotzaktion gegen meinen Ex-Freund. Aber das Schöne, was ich in diesem Jahr gelernt habe, war, dass es wahnsinnig entspannend sein kann, wenn man nicht in diesem Konsumrad steckt. Und dieses nicht in diesem Konsumrad stecken ist etwas, was ja immer, ich beobachte das immer wieder als Wunsch der Menschen. Vor ein paar Jahren war es Marie Kondo. Marie Kondo hat uns allen das Aufräumen und Ausmisten beigebracht. Und dann haben wir alle sind zum Ikea gerannt und haben Unmengen an Schachteln besorgt und haben alles weggeschmissen und das, was sie behalten haben, in irgendwelche Schachteln gegeben. Ich habe damals schon gesagt, der Trend dauert sicher nicht lange an, weil die Leute werden diese leeren Regale, auf die sie jetzt stolz sind, wieder anfüllen. Und das geht Achtsamkeit. Der ganze Achtsamkeit, der Trend zur Achtsamkeit ist der Wunsch der Menschen nach sich wieder besser spüren, nach einem Rückzug, nach einer geringeren Geschwindigkeit. Unser Leben ist ja wahnsinnig schnell. So, dann was passiert? Es entsteht eine ganze Industrie drumherum. Es entstehen Achtsamkeitsmagazine, die dir erklären, dass du doch bitte erstens auf dieses Yoga-Retreat da, dort oder am dritten Ort fahren sollst, die jeweils einen vierstelligen Betrag kosten, oder doch bitte die Chakrenkette Made in China um 179 Euro kaufen sollst. Das heißt, immer wieder kommt der Konsumzwang daher und damit ist dieser Kampf nach, was die Michi vorher gesagt hat, nach diesem Verzicht und weniger, ein wahnsinnig schwerer geworden in heutigen Tagen.
Nuno Kalla über die Versuchungen der Konsumwelt. Auch da braucht es eines, viel Übung, um all dem doch widerstehen zu können. Askese also. Was bedeutet Übung für den Schauspieler Felix Kammerer?
Ich finde es dann so schön, was Michi sagt, weil die Übung ist nicht oft, ist oft für mich jetzt gerade nicht nur seine wiederholte Betätigung, dass ich mich immer dazu bringe, das Handy wegzulegen, sondern es ist auch was sehr Innerliches, also dass ich mir immer wieder die gleiche Frage stelle, die gleichen Gedanken habe. Und das finde ich, ist teilweise sehr gefährlich, weil es einfach für die mentale Gesundheit ganz schön katastrophal sein kann, wenn man in den Strudel kommt und sich 500 Mal am Tag die gleiche Frage stellt. Aber gleichzeitig hat es einen Übungseffekt, meiner Meinung nach, weil ich mit mir selber in genau einen Dialog gehe, wie man ihn dann eben zum Beispiel bei den Griechen liest, nur mit sich selber. Sie fragt, stimmt das immer noch? Jedes Mal wird die Theorie, als hätte ich jetzt mein Paper vorgelegt, erneut abgeklopft. Und wenn ich das sehr oft mache, wochenlang, monatelang, wird sich meine Perspektive auch ändern. Und ich werde mit mir selber in Konflikt kommen, weil ich merke, was ich vorgestern gedacht habe, passt heute überhaupt nicht mehr. Und das, finde ich, ist auch eine Form von Übung. Also das wiederholte Denken, nicht nur das wiederholte Machen, also Handy weglegen oder sowas. Das finde ich dann fast interessanter.
Wie sieht es mit der Askese in der Wissenschaft aus oder in der Bildung? Wie viel Übung braucht das Denken? Dazu der Virologe Lukas Weseslindner.
Diese Askese, ich würde in meinem Verständnis das weiterfassen. Ich glaube, wenn man etwas erreichen will, kommt man eh nicht drum herum, in irgendeiner Form Disziplin zu haben und zu trainieren, und egal was das für eine Art von Training ist. Und das ist irgendwie so das, was man, glaube ich, jetzt, wenn wir wieder Wissenschaft anschauen, ein bisschen missversteht. Also heute hat man so den Anspruch, dass man auf einen Knopf drückt und das, was man möchte, ist schon da. Und so ist es. Leute schauen im Internet, lesen dort eine Stunde über irgendein Thema und haben dann den Anspruch, jetzt richtig zu wissen. Und Michis Buch hat mich erinnert, dass, bitte korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber der Platon sagt, Bildung ist nicht Wissen, sondern Denken. Und damit wären wir jetzt irgendwie dann mal beim Höhlengleichnis, aber dieses Denken von einer oberflächlichen Meinung hin zu einem praktischen Wissen, das ist ja der Punkt, das ist nicht nur über virtuelle Medien zu erfahren, wie das praktisch umgesetzt wird, führt dann zu einem systematischen, abstrakten Wissen, das dann auf ein Wertesystem geht, dass es Werte im Sinne der Werte eingeordnet wird, und das ist ein Prozess, das ist Arbeit. Das kann nicht entstehen, indem ich schnell etwas lese. Und da tue ich mir bei der Wissenschaft in meinem Bereich immer schwer, dass einfach Leute eben gewohnt sind, schnell was zu lesen und dann das Gefühl haben, jetzt Diogenes spielen zu wollen und eben kritisch sind, was ja grundsätzlich okay ist. Aber man muss schon darauf hinweisen, dass dahinter ja mitunter eben auch ein Prozess steckt, wieder ein Prozess, der anstrengend ist, lange dauert. Und ich habe oft in Interviews gesagt, also auch wenn ich jetzt 2 Stunden lese im Internet, wie mein Haus baut, käme ich nie auf die Idee, einfach so mal mit dem Hausbau zu beginnen, sondern frage jemand, der das ein ganzes Leben lang macht, und hoffe dann, dass er es gewissenhaft und besonnen tut. Und so ist es eigentlich in der Wissenschaft auch. Es ist Arbeit. Wissen kommt nicht auf einen Schnipp. Es ist mitunter zeitintensiver.
Ich muss jetzt kurz sagen, ich bin ganz stolz auf euch. Also nicht, dass ich das jetzt nur auf meine Fahnen hefte, was ihr da so von euch gebt, aber ein bisschen stolz darf ich schon sein.
Naja, in Virologie bist du nicht perfekt, sagen wir es offen. Nicht?
Aber ich, weil wir, ich glaube, ich bin der älteste Schüler von dir, der hier oben sitzt, also richte ich diesen Dank an dich zurück, auch im Namen all deiner Schüler, was du für deine Schüler getan hast, das, was du in uns gelegt hast. Und ich danke dir für dieses Buch. Dieses Buch ist wirklich toll, und lesen Sie Michis Buch.
Wertschätzende Worte von einem ehemaligen Schüler von Michaela Masek. Das war eine Sendung über den Wert antiker Tugenden in einer Welt, die sich immer schneller dreht. Das Buch Von jedem guten Geist verlassen, Untertitel Warum wir uns in einer maßlosen Gesellschaft auf antike Tugenden besinnen müssen, ist im Wiener Dom Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Mehr Infos dazu finden Sie auch auf unserer Homepage radioklassik.at unter Podcast-Kategorie Perspektiven.